Den lieben Gott gibt's in echt. Das ist der Titel, zu dem Pfarrer Elmar Stabel einen Workshop beim Internationalen Prayer Festival in Marienfried gehalten hat. Egal wo, man fühlt sich als Gottgläubiger geradezu wie ein Exot. Und Pfarrer Elmar Stabel war es ein Anliegen, aufzuzeigen, dass es Gott, den Schöpfer der Welt, ganz sicher gibt. Diesen Workshop, seine Worte, die er da gesprochen hat, haben wir für euch aufgezeichnet und ihr dürft euch jetzt darauf freuen.
Herzlich willkommen. Freut mich, dass wir hier zusammenfinden und die Erfahrung lehrt, dass Dinge nur dann etwas Gutes ergeben und zu etwas Gutem werden, wenn man sich mit dem Allmächtigen verbündet. Um den geht es ja heute auch ein bisschen. Kurz und gut, ich lade euch ein, mit mir zusammen kurz zu beten, insbesondere um den Heiligen Geist, dass wir unsere Zeit nicht unnötig vertun, dass wir das hören und auch begreifen, was unserem Leben Hilfe geben wird. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger Gott, du weißt alles. Du weißt, was du vorhast. Du weißt, warum du uns erschaffen hast. Du weißt, was du uns jetzt in dieser Stunde geben kannst und willst. Du weißt auch, was vielleicht bei uns stören könnte, falsche Gedanken oder Ablenkung. Du weißt alles. Wir bitten dich, füge alles so, dass wir gestärkt und mit Gewinn wieder aus diesem Workshop gehen können. Amen. Ja, ich habe da den Titel verkürzt noch einmal hingehängt. Gott habe ich so geschrieben, dass es über den Rand hinausgeht. Es soll ein bisschen andeuten, wir reden schon über jemanden, der unsere Vorstellung weit übersteigt. Das soll uns auch bewusst bleiben, auch wenn wir heute sehr prinzipiell über ihn reden und auch ihn zu finden suchen. Und ich behaupte, ihn auch finden werden, finden im Sinne von feststellen, also eindeutig, es muss ihn geben. Das ist das Ziel. Aber dabei wollen wir nicht vergessen, dass wir über jemanden reden, der unsere Vorstellung weitest übersteigt. Das gilt ja sogar schon bei Menschen. Wenn du einen Freund, eine Freundin hast, wenn du gute Bekannte hast, die eigenen Eltern und so weiter, da würdest du schon sagen, die kenne ich und ich weiß, dass es die gibt. Aber du wirst immer wieder von denen überrascht sein. Sie handeln dann doch ein bisschen anders wie erwartet. Sie haben neue Qualitäten, die man vorher noch gar nicht so gemerkt hat. Das kann sogar gut passieren, dass du von dir selber überrascht bist. Und keiner wird behaupten wollen, dass er sich gar nicht kennt. Aber selbst wir Menschen übersteigen den Horizont des Verstehens immer wieder. Wie viel mehr Gott? Also Vorsicht, dass wir nicht sozusagen den lieben Gott versuchen, in die Hosentasche zu stecken, mal ein bisschen salopp ausgedrückt, dass wir uns bewusst bleiben, über wen wir reden. Aber andersherum gesagt ist es dennoch so, dass Gott, so lehrt es die Kirche, die katholische Kirche, und so ist es eigentlich auch offensichtlich, dass Gott möchte, dass wir ihn finden. In der Schöpfung stellt er sich vor, in unserem persönlichen Erleben stellt er sich vor und nicht zuletzt, Gott wird Mensch, er stellt sich vor, also er möchte, dass wir ihn erkennen, es mit ihm zu tun haben und am Ende stellen wir sogar fest, er will es nicht nur mit uns zu tun haben, sondern es ist eine brennende Liebe, das ist mehr als sich mal kennenlernen, das ist der Gipfel sozusagen, was zwischen Personen möglich ist. Aber das setzt voraus, dass eben Gott es mit uns zu tun haben will. Gott gibt's echt. Gibt's wirklich. Wenn wir das in unserem normalen Erlebnishorizont, in der Schule zum Beispiel, vielleicht sogar in der Familie oder bei Freunden in der Clique, so sagen, Gott gibt's echt, dann werden die meisten von euch, vielleicht sogar alle, öfters die Erfahrung machen, dass man seltsam angeschaut wird. So als habe man etwa gesagt, das Wasser fließt den Berg hoch. Oder ich kann fliegen mit meinen Händen. Oder Vergleichbares. Kurz und gut, so hat es der Weihbischof ganz ähnlich auch gesagt, man hat den Eindruck, man würde etwas Verrücktes sagen, etwas Seltsames, etwas Widersinniges. Manchmal, gerade in der Seelsorge, merkt man das ja auch. Als Priester spricht man über den lieben Gott. Das kommt durchaus vor, Gott sei Dank. Dem Pfarrer tut man es ein bisschen nachsehen, dass er drüber spricht. Aber dass es Gott wirklich gibt, das macht es noch offensichtlicher, dass es Sinn macht, drüber zu sprechen. Ja, entweder gibt's den oder es gibt den nicht. Dazwischen gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten, dass es Gott halb gibt oder viertels oder nur montags. Das darf man getrost als recht unwahrscheinlich beiseite stellen. Es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. Ich möchte der Vollständigkeit halber dazu sagen, ich sage Gott, ja, hereinspaziert. Es ist schon sinnvoll, wenn man weiß, über was und wen reden wir da, und da werden wir, ich habe es eingangs schon erwähnt, ein bisschen an unsere Grenzen stoßen. Wir können jetzt nicht einfach sagen, die drei Punkte, das ist Gott und Schluss, und damit haben wir ihn. Und dennoch meine ich, dass wir einander verstehen, wenn wir jetzt über Gott sprechen. Ich habe auf einem der nächsten Plakate aufgeschrieben, ich würde gern als Hilfswort zu Gott Schöpfer benutzen, weil das Wort Schöpfer vom Wortsinn her deutlicher macht, Gott nicht in allen seinen Qualitäten, sondern der, der diese Welt hervorgebracht hat. Und den, das kann man wirklich beobachten, in allen Kulturen dieser Welt, in allen Religionen und selbst wenn man Forschung macht in die Vergangenheit anhand von Texten oder von Wandmalereien oder anderen Indizien, wie haben Menschen vor 1000, vor 2000 und viel mehr Jahren gedacht, gelebt und geglaubt und das Leben gemeint? Da stellt man fest, dass mit recht wenigen Ausnahmen alle Kulturen, egal ob es sogenannte primitive Kulturen waren oder philosophische Hochkulturen, alle haben sie herausgefunden. Zwei Dinge: dass es einen Schöpfer geben muss, auch wenn sie von diesem Schöpfer unterschiedliche Vorstellungen hatten in Einzelheiten. Aber dass es sowas wie einen Schöpfer geben muss, das war allen ziemlich bald klar. Das sieht man an den verschiedenen Zeichen dieser Menschen, insbesondere in den Kulten. Das Wort Kultur kommt ja tatsächlich von dem Wort Kult. Das heißt tatsächlich, wenn Forscher, sagen wir mal, Knochen finden von ganz früh gelebt habenden Wesen und nicht genau wissen, waren das jetzt Menschen oder waren es keine Menschen, dann suchen sie im Wesentlichen nach zwei Dingen, die das klären. Das eine ist Verstand. Haben sie Feuer gemacht, haben sie Werkzeuge gehabt und ähnliches mehr. Daran erkennt man den Menschen. Und das zweite, was man sucht, ist Kult. Totenkult, Glaube, und Kult meint genau diese beiden Dinge. Gotteskult, die Verehrung des höheren Wesens, und eben der Totenkult, dahinter steht das Wissen, das Leben geht weiter. Dieser zweite Punkt ist nicht ganz so lückendicht, da gibt es Ausnahmen, aber die absolute Mehrheit hat auch das erkannt. Es gibt einen Schöpfer und das Leben geht nach dem Tod irgendwie weiter. Bemerkenswert. Man kann natürlich grundsätzlich sagen, die haben sich alle getäuscht. Aber es ist nicht so, wie man heute manchmal so hört, es ist absonderlich zu denken, dass es einen Gott gibt oder einen Schöpfer. Und auch, es ist absonderlich, von einem Leben nach dem Tod auszugehen. Es ist die Erkenntnis vieler Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen. Das ist bemerkenswert. Beweist aber zunächst einmal noch nichts, nur es macht vielleicht aufmerksamer. So ganz leicht wegwischen sollte man das jedenfalls nicht, sondern erst mal drüber nachdenken. Das führt uns zur nächsten interessanten Erkenntnis. Wenn ihr mal einen typischen Schulgenossen, Nachbarn oder sonst wen, der über euren Glauben, wenn ihr einen habt, und ich vermute mal, die meisten werden einen Christusglauben haben, stellt euch mal einen von denen vor, die über euch am ehesten spotten würden. Wenn ihr über Gott redet, ich gehe in die Kirche, ich bin Messdiener, ich bete oft und gern. Und stellt euch also mal so einen vor und fragt ihn mal, oder jetzt, wo er nicht da ist, dieser Kollege, fragt ihn mal in Gedanken, woher bist denn du so sicher, dass es keinen Gott gibt? Du redest ja darüber, als könnte es gar nicht sein. Woher willst du das wissen? Hast du mal Urlaub im Himmel gemacht und gesehen, dass er leer ist? Oder woher weißt du das? Und da werden die meisten, es gibt Ausnahmen, aber es sind wenige Ausnahmen, die meisten werden antworten, das sagt man heute so. Ah, das weiß doch jeder. Die Wissenschaft sagt es. Dabei haben die noch nie einen Wissenschaftler gelesen. Es ist irgendwie ein unterschwelliger Flair, eine unterschwellige Meinung, die so kursiert und die sehr stark davon lebt, dass sie angeblich oder auch tatsächlich oft wiederholt wird. Das ist selbstverständlich. Man braucht gar nicht mehr drüber nachzudenken, man muss es gar nicht mehr prüfen. Das ist so selbstverständlich, dass man schon drüber lachen kann, bevor man selbst mal nachgeguckt hat, was dafür und das, was dagegen spricht. Auch das ist bemerkenswert, was ein bisschen darauf hindeutet, dass es jedenfalls auch Gruppen gibt, die ein Interesse haben, dass die Menschen meinen, dass es keinen Gott gibt. Wir werden auf diesen Punkt nachher noch einmal zu sprechen kommen, was für Leute das denn sein könnten und warum die ein Interesse haben, dass es keinen Gott geben möge. Oder jedenfalls, dass man es nicht merkt, dass es einen gibt. Aber seltsam ist es schon, dass so viele im Brustton der Überzeugung einen Nichtglauben vertreten, ohne sich in aller Regel viel Gedanken drum gemacht zu haben. Ein Phänomen.
Ihr hört die Spurensuche hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Wieso es den lieben Gott doch gibt, das werdet ihr von Pfarrer Elmar Stabel gleich hören. Zunächst ein Lied. Ihr hört von Jeremy Camp das Lied Mighty to Save. Das war Jeremy Camp mit dem Lied Mighty to Save. Ihr hört die Spurensuche beim Abend der Jugend auf Radio Horeb und wir hören jetzt weiter die Worte von Pfarrer Elmar Stabel zu dem Thema Den lieben Gott gibt's in echt.
Ich meine, bevor wir der Frage weiter nachgehen, sollten wir einen zweiten Aspekt betrachten. Gemeint ist die Frage nach Gott, ob es ihn gibt oder nicht. Das ist wichtig, die Antwort insbesondere. Es ist nicht egal, ob es ihn gibt oder nicht gibt. Ist, glaube ich, sehr schnell einsichtig, aber einfach mal wichtig. Das ist wichtiger als die Farbe von der Handtasche. Und wie viel Zeit verwendet man beim Einkauf, nicht die Männer meistens, aber da können wir jetzt auch Beispiele nehmen, wie viel Zeit verwendet man für, was weiß ich, das ist die Auswahl des Motorrads und so weiter. Also man nimmt so viele Dinge wichtig, nimmt sich Zeit dafür, zerbricht sich den Kopf und was weiß ich. Und wenn man es genau betrachtet, ist der Nutzen dieser Überlegung, was ich da wähle im Motorrad oder Handtasche, die Dauer der Wirkung und die Intensität der Wirkung ist begrenzt. Nicht null, aber für ewiges Leben ist es nicht so ausschlagkräftig, diese Dinge, die uns so oft beschäftigen. Die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, die ist total wichtig. Und zwar nicht für fromme Leute, sondern für jeden Menschen hängt an dieser Frage. Ich habe einige Begriffe hingeschrieben. Sinn. Wenn du wirklich aus dem Nichts entstanden wärest, nicht gewollt, nicht geplant, keinen interessiert, ob du da bist oder nicht da bist, jedenfalls niemand außer vielleicht den Menschen um dich herum, und die sterben irgendwann weg, dann sind die auch weg. Also der Sinn würde ganz schnell auf den Nullpunkt sinken. Natürlich könnte man sagen, ja, solange ich da bin, versuche ich, was Sinnvolles zu machen. Aber diese Sinnfrage wird sehr durchlässig und brüchig. Denn ja, ich engagiere mich für den Nächsten, aber der stirbt bald. Spätestens in 100 Jahren ist er auch tot. Also es sind so kleine Sinnmöglichkeiten, die man entdecken kann, aber die sind alle begrenzt und vergänglich. Heißt, am Ende bleibt kein Sinn übrig. Kein Sinn. Und das sage ich euch jetzt aus seelsorgerlicher Erfahrung. Es gibt schlimme Dinge, die Menschen umwerfen können in ihrem Leben. Das kann Schuld sein, das ist so ein typisches Thema, was Menschen sehr aus dem Ruder werfen kann. Und noch größer fast oder ähnlich groß ist die Sinnfrage. Wenn ein Mensch den Eindruck hat, mein Leben hat keinen Sinn, das ist eine Krise. Die Krise können sich diejenigen, die da noch nie drin waren, nicht vorstellen, wie furchtbar das ist. Aber der eine oder andere wird wenigstens ein bisschen schon davon gekostet haben, im Sinne von, ach, die anderen können alle besser schwimmen, reden, sind hübscher, größer, was auch immer. Und ich bin so das Mauerblümchen nebendran. Ich verrate euch was. Ungefähr 95% der Menschen denken das von sich. Auch die Models denken das von sich. Ohne Witz. Kann man feststellen. Das tröstet ein bisschen, wenn man selbst diese Frage sich stellt, wofür bin ich denn gut und ich bin der Versager der ganzen Nation. Das denken fast alle. Zurück, wenn man auch nur ein bisschen diesen Eindruck hat, mein Leben ist nicht sinnvoll oder begrenzt oder kaum sinnvoll, das ist schon furchtbar. Erst recht, wenn man den Eindruck hat, völlig sinnlos. Es gibt kaum etwas Schlimmeres, was man erleben kann. Dieses Wort hier, Sinn, ist also ein wichtiges. Die Frage, ob es den Schöpfer gibt und ob du gewollt und geplant und für etwas vorgesehen bist, das entscheidet über den Sinn. Ähnlich auch über die Orientierung. Ja, wenn der Sinn deines Lebens ist zu lieben, dann wirst du dein Leben nicht gelungen hinbekommen, wenn du nicht liebst. Wenn der Sinn deines Lebens ist aufzubauen und du bist ein Zerstörer, du machst anderen Leuten das Leben schwer, was andere aufgebaut haben, schmeißt du wieder um. Du wirst darin nie Erfüllung finden. Der Sinn deines Lebens, wenn du ihn findest, gibt dir auch Orientierung. Und orientierungslos zu sein, ist ähnlich wie sinnlos sich zu empfinden. Wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, ja, warum soll ich etwas tun? Warum soll ich laufen? Warum soll ich mich anstrengen, wenn ich gar nicht weiß, wohin es richtig ist. Ich kann im Kreis rumlaufen, das ist eine Zeit lang unterhaltsam, aber auf Dauer, also damit meine ich jetzt nicht die Füße, sondern gedanklich oder in deinem Leben immer dasselbe tun, Sportschau, Bierchen trinken, schlafen gehen, aufstehen, schaffen gehen, Sportschau, das kannst du machen. Immer im Kreis rum, immer dasselbe, aber du kommst ganz schnell bei dieser Orientierungslosigkeit in die Sinnlosigkeit. Obwohl du die Sportschau guckst, wirst du irgendwann feststellen, ist doch ein bisschen wenig Sinn. Zumal die Sportschau, die dich jetzt noch beschäftigt, 3 Wochen später. Na gut, die Tabelle hängt noch ein bisschen dran, aber es ist so schnell verraucht, wenn es in deinem Leben so wäre, dass das alles ist, was dich gerade im Augenblick so überkommt, aber was nicht letztlich Sinn und Orientierung hat. Wenn es Gott gibt, haben wir auch Hoffnung. Das hat etwas mit Zukunft zu tun. Du hast eine Orientierung, ein Ziel, eine Richtung und deswegen lebst du auf etwas zu. Das spricht auch gegen die Alternative, sich ständig im Kreis rumzudrehen. Nein, du hast eine Zukunft vor dir und das ist sehr schön, wenn man das hat und wenn man das haben darf. Für die Gegenwart Geborgenheit und Bedeutung. Geborgenheit ist klar. Ich stehe nicht allein. Ich bin getragen. Da ist einer, der stärker ist als alle anderen und der erhält mich. In den kann ich mich fallen lassen. Man lebt länger. Das ist tatsächlich prüfbar. In Amerika, dem Land der Statistiken, hat man das mehr noch untersucht. Und da hat man eine Statistik mal entworfen, was die Lebensdauer erhöht und erniedrigt. Und da hat man alle möglichen Fragen geprüft, Körpergröße, Hautfarbe, was auch immer, und hat festgestellt, dass die höchste Lebenserwartung diejenigen haben, die einen Geborgenheit schenkenden Glauben haben. Und das kann man sogar als Nichtmediziner ein bisschen nachvollziehen, wenn du immer unter Strom stehst, ich muss die ganze Welt stützen und ich darf keine Gefahr übersehen, sonst geht alles schief. Und wir leben manchmal so. Wir nennen das dann Stress oder Burnout oder wir stehen unter einem Druck, den kein Mensch aushalten kann. weil diese Aufgabe für Gott bestimmt ist. Das sage ich jetzt etwas vorausgreifend. Und unter dieser Last, dieser ständigen Last, geht dein Kreislauf kaputt. Kriegst Herzinfarkt früher oder später. Es ist, du wirst erdrückt, wenn du nicht in die Geborgenheit gehen kannst. Ein Geschenk an das kleine Kind. Die Eltern, oft und meistens zuerst einmal die Mama, die diesem Kind Geborgenheit schenkt, dass es nur schlafen kann und nicht dauernd erschreckt aufwachen muss. Ist noch alles in Ordnung? Nein, das sehe ich bei kleinen Säuglingen. Die liegen in den Armen der Mutter oder des Papas mit einer Seelenruhe, einer Entspanntheit, wo man Gott ein bisschen versteht, wenn er durch Jesus uns sagt, werdet wie die Kinder. Das meint sicherlich nicht die Körpergröße, sondern lasst euch doch tragen. Lasst euch doch Geborgenheit schenken. Wenn wir genau hinschauen, Bemerkung am Rande, das Kind guckt relativ zufrieden, schlafend aus den Augen. Naja, sind geschlossen, aber also das Kind ist zufrieden. Aber wenn man in die Augen der Mama guckt, die strahlt noch viel mehr, weil sie ihrem Kind Geborgenheit schenken darf und es so gerne macht. Da können wir ein bisschen Gott verstehen oder ahnen, wie gerne er seine Allmacht, ja, wofür soll das denn verwenden? Wie gerne er uns seine Allmacht zur Geborgenheit hin schenken möchte. Das letzte Wort, Bedeutung, ist vielleicht ein bisschen mehr erklärungsbedürftig. Bedeutung ist hier gemeint, Bedeutung des Menschen. Dein Leben, das hat auch mit dem Sinn ein bisschen zu tun, dein Leben hat Bedeutung. Ob du groß oder klein, Mauerblümchen oder Popstar bist, dein Leben hat Bedeutung. Wenn es Gott gibt, wenn diese Frage beantwortet ist für dich, dann ist alles anders. Das Große in deinem Leben und das Kleine, alles wird anders, weil dahinter etwas steht. Jemand steht, ein Ziel steht, ein Sinn. So viel zu der Frage, warum macht es Sinn, sich mit dieser Frage zu beschäftigen? Wir hatten vorhin schon ein bisschen geplaudert und in diesem Zusammenhang auch gefunden, es macht Sinn, darüber zu reden, weil man manchmal gefragt wird und dann hat man nicht immer eine gute Antwort zur Hand. Und wenn man ausgelacht wird von einem Klassenkameraden etwa, dann ist es nicht schlecht, wenn man ein bisschen Munition hat, um das etwas salopp auszudrücken. Aber nicht nur im Blick auf den Klassenkameraden, sondern auch im Blick auf dich. Allein für dich ist diese Frage wichtig.
Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Nun ein Lied wieder dazwischen und nachher hört ihr weitere Gedanken vom Pfarrer Elmar Stabel. Das war Chris Tomlin mit dem Song Jesus Loves Me. Nun geht es weiter mit dem Vortrag von Pfarrer Elmar Stabel zum Thema Den lieben Gott gibt's in echt.
Von dieser Erkenntnis, von der Wichtigkeit ausgehend, kommt jetzt natürlich die konkretere Frage. Ja, wie geht denn das jetzt? Wie kommen wir der Tatsache, dass es Gott gibt, näher? Da möchte ich zunächst einmal ein paar Beispiele erzählen. Wenn ich jetzt mal willkürlich einen von euch herausgreife, aber das kann sich jeder, die Fragen, die ich jetzt stellen will, kann sich jeder für sich auch stellen. Auch die Hörer im Radio Horeb dürfen sich das mal stellen. Du, hast du eine Urgroßmutter gehabt? Gibt's die? Hat's die gegeben? Schon mal gesehen? Wo hatten die gelebt? Ich meine, auf dem Dorf gibt es manchmal mehrere Generationen, aber wissen tut man es nicht. Man kann Vermutungen anstellen oder Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Nebenbei erwähnt, es gibt ja, ich weiß nicht, 5 mal 2 und was weiß ich. Also es gibt viele Urgroßmütter, aber wir greifen einfach einmal die mütterlichseits und so weiter raus. Die hat es ganz sicher gegeben. Wir wissen nicht genau, wo sie gewohnt hat. Mit welchem Alter ist die gestorben? Augenfarbe? Haarfarbe? Kurz und gut. Wir stellen fest, wir wissen über diese Urgroßmutter herzlich wenig, aber einige Dinge wissen wir doch. Eins haben wir schon herausgefunden, die muss es gegeben haben. Wieso muss es die gegeben haben? Sonst wären wir selber nicht da. Da ist was Wahres dran. Es gäbe mich ganz sicher nicht, wenn es die nicht gegeben hätte. Wir können noch mehr sagen. Es war eine Frau. Gut, es ist eine relativ klare Erkenntnis, aber wir wissen das. Wir wissen noch etwas. Sie hat wenigstens im Alter das gebärfähige Alter erreicht. Ein Detail, aber das können wir mit Sicherheit sagen. Vieles wissen wir nicht, aber einige Dinge bekommen wir mit unserem Verstand ganz eindeutig heraus, weil wir jedes Mal sagen können, wenn es nicht so gewesen wäre, wenn es die nicht gegeben hätte, wenn die nicht alt genug geworden wäre, um selbst ein Kind zu bekommen, dann gäbe es mich nicht. Genau. Gehen wir doch mal mit dem gleichen Ansatz an die Gottesfrage. Gott, noch einmal gemeint, ist der Schöpfer, der Verursacher dieser Welt. Was wäre, wenn es den nicht gäbe? Viele antworten jetzt schon ganz spontan, aber wir müssen erst einmal eine Sache registrieren. So wie kein Mensch geboren wird, wenn er nicht wenigstens eine Mutter hat, so kann man auch sagen, dass Dinge dieser Welt nicht entstehen ohne Ursache. Die Ursache ist sozusagen die Mutter der Dinge, die danach passieren, vergleichsweise gesprochen. Heißt, wenn ich die Bauklötze nicht aufeinander stelle, entsteht eben kein Turm. Der Turm entsteht nicht von alleine. Diese eigentlich sehr einfache Erkenntnis ist zusammengefasst mit dem klassischen Satz, von nichts kommt nichts. Stimmt dieser Satz? Es ist wichtig, das zu klären, weil an dem hängt viel. Wenn der stimmen sollte, ist schon fast alles klar. Mit der Frage nach dem Schöpfer. Aber stimmt dieser Satz? Kommt wirklich von nichts nichts? Na, überlegen wir es doch mal. Nehmen wir mal an, du bist gerade zu Hause, allein in der Wohnung, im Schlafzimmer, tust gerade gemütlich deine Träume wälzen und so um 3 Uhr morgens plötzlich rumpelt es in deinem Schlafzimmer laut und es hört sich an, als würde der Schrank gerade umfallen. Was machst du jetzt? Ach, du bist gerade so schön im warmen Bett, schlaf gerade weiter. Unwahrscheinlich. Also das wäre ein cooler Typ, der da sagt, oh, hopp, schlafen wir mal gerade weiter. Die meisten würden elektrisiert aufspringen, Licht anmachen, mit schreckensgeweiteten Augen sich umgucken. Warum? Wegen dieser Überzeugung, von nichts kommt das nicht. Da muss eine Ursache sein. Die kann ungefährlich sein, die kann banal sein. Ah, ich habe vorhin da den Stuhl hingestellt, ein bisschen schief und der ist jetzt nach langem sich mehr neigen endlich umgefallen. Dann wärst du wieder beruhigt. Der Herzschlag wird noch ein bisschen weiter pumpen, aber dann wäre es okay. Aber du siehst vielleicht, der Schrank ist wirklich umgefallen. Der schwere Schrank, den du selbst gar nicht anheben kannst, der ist umgefallen. Dann gehst du nicht so schnell wieder schlafen. Du wirst so lange verängstigt sein und mit den Möglichkeiten, die du hast, suchen, wieso ist der jetzt umgefallen? Weil du ganz sicher bist, es gibt dafür eine Ursache. Und solange du diese Ursache nicht kennst, bist du verunsichert. Ist es eine gefährliche, eine große, kleine, eine, die mich bedroht? Aber auf die Idee zu sagen, da ist gar keine Ursache. Das ist einfach so passiert. Der Schrank fällt einfach von alleine um. Da auf die Idee wird keiner kommen. Und würdest du diese These, der ist von alleine umgefallen, vor anderen vertreten, da würden die dich komisch anschauen. Die würden dich für verrückt erklären. Oder der Tisch ist gedeckt und du sagst, das ist von alleine passiert. Das würde querbeet die Leute zum Lachen und zum Spotten. Und wenn man das mit Ernsthaftigkeit behauptet, also stellen wir uns mal wirklich vor, bei uns steht jemand, der sagt das mit tiefstem Brustton der Überzeugung. Der Tisch hat sich von alleine gedeckt. Gestern bin ich hoch, da war er nicht gedeckt. Dann kam ich runter morgens, da war er gedeckt. Das passiert von alleine. der muss in psychiatrische Behandlung. Der ist verrückt geworden, meint das. Der spinnt, der sagt Dinge, die völlig unmöglich sind. Das wissen wir auch dann, wenn wir nicht den Schrank umfallen haben sehen, wenn wir nicht den Tisch selbst begutachtet haben. Das ist nicht von alleine passiert, das wissen wir, ohne zugeguckt zu haben. Und wieso wissen wir das so sicher? Wir wissen es deswegen so sicher, weil es unsere tägliche Erfahrung ist. Und wenn wir es genau betrachten, nicht nur täglich einmal, sondern nonstop leben wir in dieser Erfahrung, von nichts kommt nichts. Das gilt bei den Hausaufgaben. Ach, wäre das schön, wenn die sich von alleine machen würden. Das gilt für den Geldbeutel. Wenn du da irgendwann 1.000 Euro drin findest, bist du ziemlich sicher, dass du sie nicht hineingetan hast. Das ist zwar ein erfreuliches Erlebnis, relativ, aber du wirst trotzdem keine Ruhe haben, bis du weißt, wie sind die da reingekommen. Dass sie da aus dem Nichts entstehen, das wirst du nicht erwarten. Und das kannst du jetzt auf Beispiele, so viel du willst, übertragen. Aus dem Alltag, aus der Naturwissenschaft, überall dasselbe Ergebnis. Von nichts kommt nichts. Zufall, das Wort gibt es ja und es macht auch Sinn, dieses Wort zu gebrauchen. Zufall meint nur die Besonderheit, dass das, was gerade geschieht, nicht beabsichtigt ist. Beim Würfel zum Beispiel. Da spielen so viele physikalische Faktoren eine Rolle, ob der jetzt auf die 6 oder die 5 fällt, dass du es nicht vorhersagen kannst. Könntest du alle Naturgesetze in deinem Kopf unterbringen, dann könntest du es vorhersagen. Wenn du bei der Temperatur, mit der Geschwindigkeit und so weiter den wirfst, wird er immer auf derselben Ecke aufkommen, immer genauso den gleichen Winkel haben, dann so abgestoßen werden etc. Zufall meint also nur diese Besonderheit, ich als Mensch habe es nicht beabsichtigt. Es sind Faktoren gewesen, die ich nicht gesehen habe und nicht vorhergesehen habe. Und deswegen geschieht etwas, was ich nicht erwartet habe. Aber mehr heißt es nicht. Genau diese Ursachlosigkeit meint es nicht. Denn dass der Würfel auf die 6 fällt, hat genau 3.445.000 Ursachen. Ich habe geschätzt. Also Lufttemperatur, Wurfgeschwindigkeit etc. Wäre eins davon anders gewesen oder gar nicht gewesen, wenn ich ihn nicht werfe, kommt auch keine 6. Also ohne Ursache passiert gar nichts. Es ging um die Frage, ob das stimmt, von nichts kommt nichts. Es geht um die Aussage, von nichts kommt nichts. Und ich denke, wir können feststellen, aus unseren Alltagserfahrungen und auch aus der Naturwissenschaft, dass ohne Ursache nichts geschieht. Wenn der Eindruck ist, dass es so wäre, da geschieht etwas, was man meint, keine Ursache entdecken zu können, dann hat der Naturwissenschaftler keine Ruhe, bis er sie doch gefunden hat. Der hat so wie der Schläfer bei dem rumpelnden Schrank als Privatmensch, so hat der Naturwissenschaftler keine Ruhe, bis er nicht rausbekommen hat, warum geht da ein Blitz vom Himmel und warum explodiert diese Rakete, obwohl eigentlich das geplant war, dass sie nicht explodiert. Warum gibt es da an den Blumen diese Knubbel, wo dann Blüten rauskommen? Warum ist es genau so? Warum stirbt diese Pflanze und jene nicht? Also diese Frage nach dem Warum ist die naturwissenschaftliche Frage. Und kein Naturwissenschaftler geht davon aus, dass diese Frage nicht beantwortbar wäre, egal was er gerade erforscht. Sonst würde er nicht forschen. Sonst würde er nach 3, 4 Forschungstagen sagen, wahrscheinlich einfach so passiert. Auf die Idee kommt er gar nicht. Aus dieser Gewissheit heraus, es ist eine größere Gewissheit als andere Gewissheiten, die du hast. Ich nehme mal ein Beispiel über eine Gewissheit, die die meisten haben. Gegenstände, die man in der freien Luft hält, fallen runter. Stellen wir vor, dieser Stift, der relativ leicht ist, wäre eine schwere Bleistange. Ich stelle meinen Fuß hier hin und halte diese schwere Stange, ist sie nicht, aber wir stellen es uns vor, darüber. Und ich weiß, gleich rutscht mir diese schwere Bleistange aus den Fingern. Was werde ich mit dem Fuß tun? Wenn ich nicht ganz blöd bin, werde ich ihn wegziehen. Wieso eigentlich? Ist ja noch gar nichts passiert. Woher will ich wissen, was jetzt kommt? Erfahrung. Den Stein, den ich letztes Mal in der Hand hatte und losgelassen habe, das Blatt Papier und was auch immer, es ist immer runtergefallen. Und wenn nicht, war da entweder ein starker Ventilator unten dran da oder eine Schnur dran gebunden. Aber ohne diese Zusatzfaktoren fällt ein Gegenstand auf dieser Erde runter, wenn er schwerer ist wie Luft. Ergänze ich der Vollständigkeit halber. Das nennt man Schwerkraft. Hast du schon mal die Schwerkraft gesehen? Stehen nur staunende Augen. Ich übersetze, nein. Kannst du sie verstehen? Wieso fällt es runter, wo da keine Schnur ist, die zieht? Woher weiß der Stift, wo die Erde ist? Also es gibt Naturgesetzlichkeiten. Man ist auch drauf und dran, da Ideen zu haben, wie der Stift es mitkriegt, dass da unten Masse ist. Nur unterm Strich muss man sagen, es ist erstaunlich, dass da ohne Fernsehkamera, ohne Drahtverbindung, dass der Stift genau zum Erdmittelpunkt, zum Schwerpunkt hin saust. Und das ist ja nicht nur bei der Erde so, sondern selbst die zwei Stifte, die ich hier habe, die ziehen sich auch gegenseitig an. Sowas kriegt man mit der Zeit raus. Es ist ein Phänomen. Es gibt das Phänomen, dass die eine Masse die andere anzieht. Verstehen kann man das nicht, sehen kann man schon mal gar nicht. Aber man sieht die Wirkung. Es ist immer wieder so. Und ich kann sagen, auch wenn ich es nicht verstehe, wie das passiert, Tatsache ist, dass zwei Gegenstände, die ein Gewicht haben, Masse haben, sich gegenseitig anziehen. Das merkt man besonders bei großen Gegenständen wie die Erde. Wir können also Dinge feststellen, die wir nicht begreifen und auch nicht sehen können, anhand ihrer Wirkung.
Das war die Sendung Spurensuche beim heutigen Abend der Jugend mit Pfarrer Elmar Stabel, der beim Internationalen Prayer Festival einen Workshop gehalten hat mit dem Thema »Den lieben Gott gibt's in echt«. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da klickt ihr dann auf Jugend und findet das Feld Podcast, das ihr auch anklickt. Da ist dann die Sendung Spurensuche und ab morgen auch die heutige Sendung mit dabei. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. In der nächsten Woche könnt ihr dann die Fortsetzung von den Gedanken von Pfarrer Elmar Stabel hören.